Sehr geehrter Herr Lesacher, lieber Peter, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die Einladung. Es ehrt mich sehr und freut mich auch besonders, hier sein zu dürfen und ich darf sagen, auch in meiner Heimat, auch wenn ich seit 4 Jahren in Deutschland lebe, aber es freut mich besonders, wenn ich einen Grund, einen Anlass oder eine Ausrede habe, hier in Wien sein zu dürfen und Wien, wo ich mich wieder erwische, wo heute am Nachmittag als Tourist auch in der Innenstadt fange ich an, Fotos zu machen. Davor 20 Jahre lang hier gelebt, nie Fotos gemacht von der Innenstadt. Aber so ist es halt. Das Thema Scharia beschäftigt uns vor allem spätestens seit dem 11. September sehr stark, wo das Thema Islam überhaupt uns sehr stark beschäftigt, seit dem 11. September und zwar mit eher negativen Assoziationen. Wenn wir von oder wenn von Scharia die Rede ist, dann kommt sehr schnell die Reaktion, nein, bitte nicht, bitte keine Scharia, wir wollen hier keine Gewalt in unserer Gesellschaft, keine Körperstrafen, keine Aspekte, die den Menschenrechten widersprechen, beziehungsweise Frauen benachteiligen und so weiter. Das sind die Assoziationen, die mehrheitlich mit dem Begriff Scharia in Zusammenhang vorkommen, wenn man den Begriff Scharia erwähnt wird. Ich könnte Sie alle provozieren jetzt und Ihnen sagen, eigentlich, ich als muslimischer Theologe wäre ganz dafür, dass man nach Scharia leben würde, dass Muslime die Scharia entfalten könnten in Europa und danach leben können, bevor sie jetzt alle wieder weggehen und sagen, Gottes Willen, was will der uns erzählen, möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Der Begriff Scharia, also es geht im öffentlichen Diskurs immer die Rede davon, ja, keine Scharia, ja, bitte weg von Scharia, als wäre dieser Begriff Scharia oder würde man wissen, was das konkret beinhaltet, was sagt uns Scharia ganz konkret, was nicht der Fall ist. Es ist ein Begriff, das nicht einmal im Koran so vorkommt, wie wir diesen Begriff heute verwenden. Der Prophet Mohammed hat diesen Begriff auch so nicht verwendet. Das heißt, Scharia ist ein Begriff, der im Laufe der islamischen Ideengeschichte gewachsen ist, mit welchem Inhalt Scharia gefüllt wird, das ist so unterschiedlich von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Verständnis zu Verständnis. Wenn Sie heute nach Saudi-Arabien zum Beispiel fahren und fragen, warum dürfen Frauen bei euch nicht Auto fahren, wenn Sie die Antwort bekommen, ja, das steht im Widerspruch zu Scharia. Wenn Sie nach Indonesien fahren und fragen, ja, wieso habt ihr Demokratie bei euch, wird man Ihnen dort sagen, spätestens nach dem Präsidenten Habibie, ich durfte gestern ein Gespräch mit dem Honorarkonsul, der ein sehr guter und enger Freund von ihm ist, der die Demokratie in den 80er Jahren eingeführt hat in Indonesien, der Ihnen sagen wird, weil Demokratie Teil der Scharia ist. In der Türkei, wenn Sie genau Ähnliches hören, dass Demokratie Teil der Scharia, wenn Sie mit einem Salafiten reden, wieder Ihnen sagen, Demokratie steht im Widerspruch zu Scharia und so weiter. Das heißt, es gibt, also Scharia ist nicht etwas, was vom Himmel gefallen ist, wo man im Koran aufschlägt und guckt ja oder schaut, jetzt muss ich österreichisch reden, nicht Deutsch, schaut, Scharia ist Doppelpunkt, folgende Paragraphen, die uns genau aufklären, was Scharia ist. Und deshalb umso wichtiger ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das war auch meine Intention, warum ich auch dieses Buch über Scharia geschrieben habe, weil ich in meiner Wahrnehmung auch unter Muslimen auch feststellen musste, dass auch viele Muslime den Begriff missverstehen, eben wie anfangs angeführt wurde, im juristischen Sinne. Was bedeutet Scharia? Scharia ist ein arabisches Wort. In der arabischen Sprache bedeutet Scharia nichts anderes als der Weg zur Tränke, der Weg zur Quelle. Auf den Islam übertragen heißt Scharia nichts anderes als der Weg zu Gott. Wie der Koran sagt, von Gott kommen wir, zu Gott gehen wir zurück. Also Gott ist der Beginn und Gott ist das Ziel. Und Gott lädt uns ein zu seiner Gegenwart, so wie Razali 1111 verstorben. Ich werde sehr oft den Namen Razali heute erwähnen. Ich sage Ihnen später, warum. Aber merken Sie sich, dass das ein zentraler Gelehrter in der islamischen Geschichte, auch wenn er umstritten ist und gibt es lange Diskussionen, ja, war er jetzt gegen die Philosophie und war er der Grund, warum alle, also die Philosophie im sunnitischen Islam ihren Abgang hatte oder nicht. Es sind viele Diskussionen, die uns heute weniger interessieren, aber, also hier in dem Kontext hier, meine ich, weniger interessieren, sonst sind das schon in der islamischen Theologie zentrale Diskussionen. Aber der Verdienst von Razali ist, dass er die Orthodoxie, also die islamische Tradition, mit der Mystik versöhnt hat und versucht vor allem in seinem Werk über 5 Bände, je nach Auflage gibt es 4 oder 5 Bände, die Wiederbelebung der Islamwissenschaften, hat er sein Werk genannt, hat er versucht, alles, was im juristischen Sinne verstanden wurde in der Orthodoxie, versucht er, den mystischen Kern auszuarbeiten, zu zeigen, das alles ist kein Selbstzweck. Auch die Gebete, auf das werde ich alles genauer eingehen in meinem Vortrag, die Gebete, das Fasten, also auch die religiösen Rituale kein Selbstzweck sind, sondern sie dienen alles, die alle dienen dem Herzen des Menschen. Das war sein Unternehmen in diesem Buch, das sehr gut angekommen ist bei den Menschen. Bis heute wird sein Buch auch, gibt es großteils von dem Buch übrigens, ist auch in die deutsche Sprache schon übersetzt, in die englische Sprache, in vielen Sprachen ist schon übersetzt. Sehr empfehlenswert, dieses Buch zu lesen. Denn wie gesagt, er hat versucht, diese Brücke zu schlagen zwischen dem Juristischen und dem Mystischen. Und letztendlich sein Anliegen war, das Herz des Menschen, wo ich dann hier zur zentralen These meines Buches beziehungsweise meine zentrale These zum Thema Scharia komme. Die Frage, die gestellt wird oder die uns beschäftigt, wenn Scharia bedeutet, der Weg zu Gott, die Frage ist, welcher Weg führt uns zu Gott? Also was ist Scharia letztendlich? Welcher Weg ist der Weg, der uns zu Gott führt? Und meine These, die ich versuchen werde heute darzulegen, lautet, oder meine Antwort vorab kann ich Ihnen verraten, ist es an erster Stelle der Weg des Herzens. Der Weg des Herzens ist der Weg zu Gott. Warum und weshalb, das erkläre ich Ihnen gleich. Allerdings jetzt zurück zu der Frage an sich, was ist der Weg zu Gott? Was macht dieser Weg zu Gott aus? Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, denn die Antwort auf die Frage, was der Weg zu Gott ausmacht, hängt davon ab, wie wir unser Verhältnis zu Gott vorstellen. Anders gefragt, es hängt davon ab, von unserer Vorstellung, was will Gott eigentlich von uns? Warum Religionen überhaupt? Was wollen Religionen? Und da gibt es unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Es ist so idealtypisch. 2 Positionen, die nur so idealtypisch zu verstehen, natürlich gibt es eine Bandbreite dazwischen, aber idealtypisch. Die eine Position, die sagt, es geht um Gott selbst. Also unsere Beziehung zu Gott besteht in nichts anderes als Gott zu verherrlichen. Gott hat den Menschen deshalb erschaffen, weil er durch unsere Gebete, durch unsere Dienste verherrlicht werden will. Und er bestraft diejenigen, die ihn nicht zu Genüge verherrlichen. Und darum geht es, dass wir Gott verherrlichen. Vorweg kann ich Ihnen schon verraten, mein Kritikpunkt an so einer Vorstellung von unserer Beziehung zu Gott, dass es Gott um sich selbst geht, dass diese menschliche Projektion in Gott aus Gott keinen Gott mehr macht. Denn wenn wir Gott denken und gerecht werden wollen, was Gott ist, ist Gott vollkommen. Vollkommen heißt, dass Gott nicht auf uns angewiesen ist. Gott braucht uns nicht und braucht unsere Verherrlichung schon gar nicht. Er wird durch unsere Gebete, unseren Gottesdienst schon gar nicht herrlicher oder größer, denn wie Anselm von Canterbury in seinem wunderbaren Gottesbeweis, auch wenn Kant das später dann widerlegt hat, in seinem ontologischen Gottesbeweis gesagt hat, also Gott ist das, worüber nichts größer gedacht werden kann. Diese Formel übrigens, die in der islamischen Formel beinhaltet ist, Sie kennen das oder haben das öfters gehört, wenn Sie einen Gebetsruf von den Muazzin gehört haben, oder Muslime beim Gebet, wie sie das Gebet einleiten. Wir fangen unser Gebet an mit dieser Formel: Allahu Akbar. Allahu Akbar bedeutet, Gott ist größer als, und dann als was, verrät uns die Formel nicht, weil die Formel Folgendes sagen will: Gott ist größer als gedacht werden kann. Nichts anderes als das, was Anselm von Campbell eigentlich gesagt hat in seinem ontologischen Gottesbeweis. Egal, was wir Gott vorstellen, Gott ist noch größer als das. Und deshalb komme ich zurück jetzt zu dieser einen Position. Wenn wir Gott so denken, dass es Gott um sich selbst geht, er will verherrlicht werden, wir alle in dem Raum hier, können wir einen größeren Gott denken als diesen Gott. Und zwar ein Gott, dem es nicht um sich selbst geht. Er braucht uns nicht, damit er noch herrlicher wird, sondern ein vollkommener Gott als diesen Gott, der vollkommen ist ohne unsere Verherrlichung. Und deshalb sage ich ja, oder behaupte ich zumindest, dass wenn wir Gott so denken, dass es ihm nur um sich selbst ginge, dass das gar nicht Gott, von dem wir sprechen, sondern lediglich eine menschliche Projektion. Das ist die eine erste Position, die sieht unser Verhältnis zu Gott oder unsere Beziehung zu ihm, dass wir ihn verherrlichen. Es geht um Gott. Es gibt eine andere Position, die vielleicht auch radikal anders, wo es heißt, es geht gar nicht um Gott, sondern es geht lediglich um den Menschen selbst. So eine humanistische Position, die ich aber genauso auch hinterfrage und sage, wenn es lediglich und nur und ausschließlich um den Menschen geht, wo bleibt denn die Rolle oder wo bleibt Gott in dieser Überlegung? Wir können nicht auf Gott verzichten, schon gar nicht wir religiöse Menschen, die davon ausgehen, wie gesagt, dass der Anfang Gott war und das Ende, das Ziel auch Gott ist. Und da plädiere ich in meinen Schriften für eine Zwischenposition, eine dialogische Position, wo es weder um Gott alleine geht, noch um den Menschen alleine geht, sondern es geht um beide. Gott geht es um den Menschen, anders gesagt. Das heißt, es gibt Gott und es gibt den Menschen und beide sind im Dialog miteinander und im Dialog auch zueinander. Wenn wir unsere Beziehung zu Gott so verstehen, dass unsere Beziehung eine dialogische Beziehung, wo Gott uns nicht deshalb erschaffen hat, weil er durch uns verherrlicht werden will, sondern Gott hat uns bedingungslos erschaffen. Die Schöpfung ging aus seiner bedingungslosen Barmherzigkeit, islamisch gesprochen, das habe ich im ersten Buch Islams Barmherzigkeit angesprochen, wenn man in der 55. Sure, die übrigens auch diese Überschrift trägt, der absolut Barmherzige, Ar-Rahman, fängt gleich an mit den Versen, der absolut Barmherzige, der den Menschen den Koran beigebracht hat, der den Menschen erschaffen hat. Wenn Gott von der Erschaffung des Menschen hier spricht, dann in seiner Attribut, in seiner Eigenschaft als der Barmherzige, wo es nahe liegt, dass er hätte sagen sollen, Gott, der Allmächtige, der den Menschen erschaffen hat, in seiner Eigenschaft als der Allmächtige hat er den Menschen erschaffen, aber hier sagt er, nein, in meiner Eigenschaft als der Barmherzige habe ich den Menschen erschaffen. Warum? Weil die Schöpfung eben aus einer bedingungslosen Zuwendung Gottes ins Menschen geschehen ist. Und das, was ich unter Barmherzigkeit verstehe, der Begriff Barmherzigkeit, muss ich dazu sagen, ist ein bisschen in der deutschen Sprache, gibt lange nicht das, was der Begriff Ar-Rahman im arabischen Original, im Koran sagen will. Es geht nicht um Mitleid mit Armen, es geht nicht um Mitleid überhaupt, es geht nicht um Aspekt von Vergebung, sondern es geht darum, wenn man den Begriff Ar-Rahman im Koran sich anschaut, wo er vorkommt. Es geht immer im Kontext einer bedingungslosen Zuwendung Gott an die Menschen, an alle Menschen, Gläubige wie Nichtgläubige. Gott wendet sich Menschen, lädt alle Menschen zu sich ein, interessiert sich für die Menschen, setzt sich für die Menschen ein und so weiter, bedingungslos. Er verlangt nicht etwas von uns, erst dann, wenn ihr das macht, dann setze ich mich für euch ein, sondern ist immer den Menschen zugewandt. Das ist das, was der Begriff Barmherzigkeit des Verkürs wiedergeben möchte. Das heißt, Gott hat uns bedingungslos aus seiner bedingungslosen Liebe, bedingungslosen Barmherzigkeit erschaffen. Er will nichts für sich, er wird nicht herrlicher durch uns, sondern weil er auch die Barmherzigkeit selbst ist, er will das nicht für sich selbst behalten, sondern seine Barmherzigkeit auch teilen oder mitteilen. Und hier kommt jetzt der Aspekt der Kooperation mit dem Menschen, wo wir auch mit Gott in Dialog stehen. Wie wir in der Welt erfahren, haben und erfahren, Gott greift nicht direkt in der Welt ein, Gott handelt nicht direkt. Es ist nicht Gott, der, wenn das Neugeborene Liebe, Barmherzigkeit braucht, es ist nicht Gott, der kommt und das Neugeborene umarmt. Es ist nicht Gott, der uns direkt Trost spendet in jeder Lebenssituation, sondern Gott handelt durch Menschen. Gott schickt dem Neugeborenen eine liebevolle Mutter, einen liebevollen Vater. Wenn die nicht zur Verfügung stehen, appelliert Gott an weitere Menschen, andere Menschen, dass sie sich dafür einsetzen, diese Liebe, die das Neugeborene braucht, dass sie ihm das vermitteln. Was ich damit sagen will, Gott hat die Welt so konzipiert, aber nur diese Welt hat er so konzipiert, dass er auf unsere Kooperation angewiesen ist und Anführungszeichen, bitte nicht missverstehen, dass Gott auf irgendwen oder irgendetwas angewiesen. Wie gesagt, Gott ist vollkommen, ist auf niemand angewiesen, er braucht niemand. Aber er hat nur diese Welt, also es ist kein ontologischer Begriff, wenn ich sage, jetzt Gott ist angewiesen auf die Kooperation des Menschen, auf das Ja des Menschen, sondern Gott hat die Welt so erschaffen aus Respekt, aus Rücksicht auf die Freiheit des Menschen, auch dass er die Welt so erschaffen hat, dass er auf unsere Kooperation mit ihm angewiesen, um seine Intention nach Liebe, nach Barmherzigkeit, eine erfahrbare Wirklichkeit hier und jetzt in der Welt Wirklichkeit zu machen, eine erfahrbare Wirklichkeit, überhaupt eine Lebenswirklichkeit macht. Er ist angewiesen auf unsere Kooperation, dass wir das tun. Wenn die Mutter ihrem Kind keine Liebe schenkt, der Vater auch nicht und der Onkel nicht und der Bruder nicht, der Schwester nicht, wird Gott nicht aufhören, an weitere Menschen und auch an diese Menschen zu appellieren und ihnen Angebote zu machen, dass sie eben entsprechend seinem Willen arbeiten, sich einsetzen, damit seine Intention Wirklichkeit wird. Das heißt, es gibt hier ein Kooperationsmodell zwischen Gott und uns Menschen, ein dialogisches Modell. Und das ist das, was unser Verhältnis zu Gott eigentlich bestimmt. Zurück zu der Frage, damit Sie es nicht aus den Augen verlieren. Es geht noch immer um die Frage, und hauptsächlich geht es ja hier um die Frage, wie gestaltet sich der Weg zu Gott? Gestaltet sich der Weg zu Gott nach der ersten Position, in der es nur um Gott geht, dann liegt das in der Tat nahe, dass wir sagen, es geht hier um die juristischen Kategorien, die auch in den Schriften vorkommen, beziehungsweise die Gelehrten ausgearbeitet haben. Es geht um Gehorsam, hauptsächlich um Gehorsam gegenüber Gott, sich an seine Gebote zu halten und Punkt. Weil es um Gott geht und wenn ich das nicht mache, habe ich dann Angst, dass Gott mit mir unzufrieden ist, zornig ist. Alle Religionen, also alle Positionen sind sich darüber einig. Klar geht es um göttliche Gebote und klar geht es darum, dass wir uns an göttliche Gebote halten. Nur die Frage ist, warum? Warum halte ich mich an göttliche Gebote? Um Gott zu verherrlichen, weil Gott auf mich, auf meine Verherrlichung angewiesen ist, dann fange ich an, Gott kleiner zu machen, als er ist. Und fange ich an, gar nicht mehr Gott zu verherrlichen eigentlich, sondern ich unterstelle ihm, dass er mich braucht, damit er verherrlicht wird. Wenn ich aber sage, seine Gebote sind Angebote für mich, um mich selbst zu bereichern, damit ich wachse, damit ich mehr imstande bin, die Intention, die göttliche Intention nach Liebe und nach Barmherzigkeit Wirklichkeit zu machen, dann geht es hier um dieses Dialogische zwischen einem und Gott. Und da komme ich jetzt zu dem wesentlichen Aspekt hier oder wesentliche These, was der Weg zu Gott ist. Der Koran spricht an zwei Stellen oder gibt eine Antwort an zwei Stellen auf die Frage, warum hat Gott überhaupt Propheten und Schriften den Menschen geschickt? Warum hat er uns Propheten entsandt? Warum hat er Schriften verkündet? In der Sure 62 im zweiten Vers ist hier die Rede von einem Begriff, Tazkiya im Arabischen. Tazkiya heißt wachsen. Er sagt, er hat euch Propheten, Schriften geschickt, Verkündigung geschickt, damit ihr innerlich wächst. Es gibt viele Koranübersetzungen, die übersetzen das mit Läutern. Mit Läutern, mit Reinigen des Herzens. Es geht, aber der arabische Wort bedeutet in der arabischen Sprache Teskir von wachsen. Er will, dass wir innerlich wachsen. Deshalb schickt er Propheten und schickt er Schriften. Das ist die Aufgabe von Propheten und Schriften, dass sie uns Angebote machen, dass unser Inneres wächst. Warum? Warum geht es um unser Inneres? Aus einem Grund. Wenn wir wachsen, unser Inneres wächst, wenn wir in eine Reise, in eine tiefe Reise in uns hineingehen, an uns arbeiten, das Gute aus uns hervorheben, das Schlechte in uns, das Böse in uns nicht unterdrücken, es geht gar nicht um Unterdrücken, das sind auch Energien, die wir brauchen, das Böse in uns ins Positive lenken, dann stehen wir und dann sind wir imstande, noch mehr die Intention Gottes nach Liebe und nach Barmherzigkeit auch bedingungslos zu verwirklichen. Wir stehen noch mehr, also wir stehen Gott noch mehr zur Verfügung, wenn wir an uns selbst arbeiten. Also es heißt, wie Ghazali sagt, um die Kultivierung des Inneren, des Menschen. Das hört sich jetzt so einfach an, ja, Kultivierung des Inneren, des Menschen, das ist, ja, es hört sich auch so abstrakt an. Was ist das konkret? Was heißt, sein Inneres zu kultivieren, sein Inneres zu läutern, innerlich zu wachsen? Was heißt denn das? Das heißt, in einem lebenslangen Prozess, in der Konfrontation mit dem Leben selbst, sich selbst zu erkennen, in verschiedenen Situationen. So gut wie jeder von uns geht davon aus, ich bin ein gütiger Mensch, ich bin ein geduldiger Mensch, ich bin ein aufrichtiger Mensch und so weiter. Aber um das zu behaupten, dass ich ein geduldiger Mensch bin, muss ich erst einmal in eine Situation kommen, die mich herausfordert, die mich menschlich herausfordert, um zu sehen dann, wie verhalte ich mich jetzt in der Situation? Bin ich wirklich geduldig oder was macht die Situation aus mir? Was mache ich aus der Situation? Das heißt, wir brauchen das Leben selbst. Das Leben selbst ist der Prüfstein, damit wir uns kennenlernen. Wenn der Koran davon spricht, dass das Leben hier die Prüfung ist, dann geht es gar nicht darum zu prüfen, wer Gott gehorcht und wer nicht, weil Gott dann beleidigt ist, wenn jemand ihm nicht gehorcht, sondern und es geht gar nicht um eine Prüfung, damit Gott etwas erfährt, was er vorher nicht gewusst hat. Dass Gott ist auch allwissend, der weiß schon alles, der braucht uns nicht, der braucht nicht diese Prüfung, dass wir durchgehen, diese Prüfung durchmachen oder das Leben durchmachen, damit er etwas erfährt oder neue Erkenntnisse bekommt, sondern er ist ja vollkommen, das heißt, die Prüfung brauchen wir, damit wir uns selbst besser kennenlernen. Ich möchte Ihnen ein kurzes Zitat von Al-Ghazali vorlesen, der das auf den Punkt bringt. Ghazali sagt, wisse, der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes ist die Selbsterkenntnis. Darum ist gesagt worden, wer sich selbst erkannt hat, hat seinen Herrn erkannt. Und darum heißt es im Koran, dann zitiert Ghazali aus dem Koran, wir werden, dieses majestätische Wir, also wo Gott von sich selbst spricht, wir werden sie, unsere Zeichen überall auf Erden und an ihnen selbst sehen lassen. Und an ihnen selbst sehen lassen, damit ihnen deutlich wird, dass es die Wahrheit ist. Dann sagt Ghazali, kommentiert das, es gibt nichts, was dir näher wäre als du selbst. Wenn du dich aber selbst nicht kennst, wie willst du dann andere kennen, geschweige davon Gott zu kennen? Das heißt, was Ghazali hier sagen will, ist eben das, was er am Anfang gesagt hat, der Weg zu Gott, der erste Schritt auf dem Weg zu Gott beginnt mit der Selbsterkenntnis, sich selbst zu erkennen. Das heißt, Scharia beginnt mit der Selbsterkenntnis. Der erste Weg, die ersten Schritte auf dem Weg zu Gott, die Schritte der Scharia sind nach innen gerichtet, dass ich mich besser kenne, dass ich hineintauche in mich selbst. Da fängt Scharia an. Das ist der Weg zu Gott, dass ich mich besser kenne, meine Stärken, meine Schwäche kenne. Und da komme ich auch hier zu den religiösen Rituale. Warum sind die religiösen Rituale religiöse Gebote? Warum müssen wir Muslime beten? Warum müssen wir fasten? Es ist ein Missverständnis. Über Beten, über Fasten, über religiöse Rituale im Sinne von juristischen Kategorien zu sprechen. Das sind juristische Paragraphen, um Gott damit zu verherrlichen, und Gott wäre beleidigt, gekränkt, wenn wir nicht beten, mit der Unterstellung, also wo wir Gott dann unterstellen, Gott ist jetzt gekränkt, er wurde wenig angebetet, jetzt fühlt er sich, also er braucht diese Selbstbestätigung oder Bestätigung durch uns. Wie gesagt, das wäre dann nicht Gott, wenn wir darüber reden. Aber warum, wenn wir so von ihm reden, aber warum sind diese religiösen Rituale religiöse Gebote? Eben, das sind Medien, das sind Angebote eigentlich, Angebote, göttliche Angebote an uns, um in uns hineinzutauchen, im Angesicht Gottes mit uns selbst, uns mit uns selbst zu konfrontieren, im Angesicht Gottes, im Gebet tauche ich in mich hinein, im Gebet. Ich nehme Abstand zum ganzen Leben, deshalb beten Muslime, deshalb ist es ja geboten, wenn sie dann zu den kleinen Details gehen, dass man in eine bestimmte Richtung betet, nicht jeden Tag woanders und so, damit man sich konzentriert, auch seine geistigen Kräfte konzentriert in eine Richtung und sagt, ich lasse jetzt das Leben für 5 bis 10 Minuten auf der Seite, gehe in mich hinein und fange in einem intensiven Dialog mit mir und mit Gott zugleich. Ein Dialog mit mir im Angesicht Gottes, wo Gott auch mit aufgenommen wird, in diesem Dialog mit mir selbst, wo ich dann mit mir, unter Anführungszeichen, jetzt klingt ein bisschen hart, aber unter Anführungszeichen, mit mir selbst abrechne, mich mit mir selbst konfrontiere, was habe ich gemacht, deshalb ist das Gebet auch so schön verteilt auf den Tag, in der Früh, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, sodass man immer wieder diese Möglichkeiten der Selbstvergewisserung während des Tages hat, sich immer wieder während des Tages neue Vorsätze fasst, um, wie der Prophet Mohammed gesagt hat, nach dem Gebet nicht derselbe Person ist wie vor dem Gebet. In jedem Gebet hat man die Möglichkeit, sich selbst zu erneuern. Und so sagt der Koran, das Gebet wurde euch geboten, denn das Gebet hält fern vom Verwerflichen, vom Schlechten. Das heißt, der Koran spricht an keiner Stelle von Gebet im Sinne von betet, weil Gott will, dass ihr ihn anbetet, weil er dadurch verherrlicht wird, weil er das für sich braucht, sondern sagt, ihr braucht das Gebet. Ihr braucht das Gebet, weil es euch bereichert. Ihr wächst am Gebet. Durch das Gebet wächst ihr innerlich. Und das ist Sinn des Gebets. Es ist kein Gebot im Sinne von, Gott ist verärgert, er bestraft mich, wenn ich nicht bete, sondern wenn ich nicht bete, verpasse ich die Chance, durch das Gebet mich zu bereichern. Ich verpasse dieses Angebot, dieses Geschenk eigentlich, das mir gemacht wurde, damit ich wachse. Ich bestrafe mich selbst, mit anderen Worten. Das Fasten ist genauso eine Möglichkeit, auch aber eine intensivere Möglichkeit der Begegnung mit sich selbst, wie man den ganzen Monat sich entfernt von materiellen Bedürfnissen. Es hat gar nichts damit zu tun, wenn man fastet, dass man einfach nur nichts isst und nichts trinkt, und darum geht es. Als hätte Gott irgendwas davon, dass wir jetzt nicht essen, nicht trinken, tagsüber und am Abend alles wieder nachholen. Darum geht es gar nicht im Fasten. Das ist nur der erste Schritt zum Fasten, wie Ghazali selbst auch ausführlich in seinem Buch sagt, das Fasten beginnt erst, wenn das Herz beginnt mitzufasten. Wenn das Herz beginnt, in einem intensiveren Dialog mit Gott zu treten, dann fängt erst dann das Fasten. Aber damit das Herz das macht in dieser Intensität, muss sich das Herz ein Stück entfernen von anderen materiellen Bedürfnissen, die uns Tag für Tag beschäftigen, sodass Monat Ramadan ein Monat im Jahr, man geht in diesem Monat auf eine intensivere Reise, auch in sich selbst, auch wie gesagt, vor dem Angesicht Gottes macht man auch diese intensive Reise in sich selbst, um sich besser kennenzulernen, um neue Vorsätze auch im Fastenmonat auch zu fassen. Das heißt, Scharia, so verstanden, ist ein Weg nach innen. Es beginnt mit der Reise nach innen. religiöse Gebote, auch Pilgerfahrt genauso und so weiter. Diese religiösen Gebote, wenn wir Gott gedenken, wenn wir den Koran lesen, das sind alle Angebote, das sind Medien, die uns verhelfen, diese Reise nach innen zu machen. Grundlage dieses Fortschritts, Grundlage, damit wir uns fortschreiten. Weil jetzt könnte jemand fragen, aber Moment, es gibt aber auch viele Menschen, die beten und fasten, aber bringen andere Menschen sogar um, interpretieren ihre Religion auf eine Art und Weise, mit der wir alle nicht anfangen können. Was hat das Gebet und das Fasten dann gebracht? Also dann sind das doch keine Medien, die uns helfen. Warum nicht? Oder welches Gebet bringt uns ein Stück weiter? Es gibt hier eine Grundvoraussetzung, eine Grundlage des Fortschritts, des inneren Fortschritts. Und zwar, wie der Koran das bezeichnet, es ist Demut. Demut heißt, dass das Herz demütig ist, dass das Herz, wie Ghazali sagt, mitbetet, mitfastet. Vielleicht diese, die öfters auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird, wie wir Muslime beten, dass man sich runterkniet, dass man sich runterwirft am Boden und sagt, ja, schon Muslime, wie sie beten, entwürdigend am Boden. Nein, manchmal braucht das Herz auch diese Demut vor Gott, weil ein demütiges Herz ist ein Herz, das empfindlich ist für diese Selbstkritik, empfindlich ist für den Prozess des Lernens, wo immer wieder sagt, Moment, ich bin nicht der beste Mensch, sondern ich bin ein Mensch, der an sich arbeitet, der auf dem Weg der Vervollkommnung, der inneren Vervollkommnung. Der Koran spricht von dem vollkommenen Menschen, keineswegs von dem fehlerfreien Menschen. Deshalb, Sie werden, wenn Sie den Koran lesen, an vielen Stellen, nicht an vielen, aber an mehreren Stellen lesen, wie der Prophet Mohammed getadelt wird, im Koran kritisiert wird. Eine ganze Sure übrigens kritisiert den Propheten Mohammed und trägt den Titel derjenige, der böse gerunzelt hat, böse reingeschaut hat. Warum? Und da wird am Anfang erzählt, also die Kritik wird an Mohammed gerichtet, da kam ein blinder Mensch zu ihm, während er gerade mittendrin in einer Diskussion mit den Mekkanern damals, und er hat ihn etwas nachgefragt und Mohammed war genervt, im Sinne von, ausgerechnet jetzt kommst du, wo ich jetzt mit, siehst, dass ich beschäftigt bin mit was Wichtigerem, mit den Mekkanern, und jetzt fragst du mich irgendwas, was du wissen willst über den Islam. Und da sagt ihm Gott, obwohl er blind ist und gar nicht den Gesichtsausdruck gesehen hat vom Propheten, wieder getadelt. Und der Koran sagt ihm so nicht. Der kommt, der will fragen, gib ihm eine Antwort auf die Frage. Statt dass du dich mit denen die ganze Zeit beschäftigst, die nicht einmal zuhören wollen. Also Prophet Mohammed wird da und dort auch für private Konflikte mit seinen Frauen kritisiert im Koran. Um zu zeigen, und wird geboten, dass er auch um Vergebung bittet im Koran. Warum? Der Koran will sagen, der vollkommene Mensch ist nicht der fehlerfreie Mensch, sondern der Mensch, der zwar Fehler macht, aber einsichtig ist und aus seinen Fehlern lernt und so wächst und somit wächst und er strebt an, vollkommen zu sein, mit dem Wissen, ich werde nie vollkommen, aber er strebt an, vollkommen zu sein. Ghazali sagt, wer glaubt, vollkommen zu sein, ist ein Polytheist, weil nur Gott vollkommen ist. Wer glaubt, auch auf gleicher Ebene wie Gott zu stehen, der stellt sich Gott gleich. Und deshalb sagt er, es gibt keinen vollkommenen Menschen, aber es gibt Menschen, und da sollten wir so sein, die diesen Zustand anstreben, mit dem Wissen, wir werden diesen Zustand aber, wie gesagt, nie erreichen. Das ist der Hauptaspekt, der Weg der Scharia. Die Arbeit an sich selbst, die Schritte, die man nach innen macht, um sich zu läutern, sich zu vervollkommnen, in der Auseinandersetzung mit dem Leben selbst, in der Auseinandersetzung mit sich selbst in verschiedenen Lebenssituationen. Ich kritisiere auch zum Teil die Vorstellung mancher, nicht alle, aber mancher Mystiker, ich muss mich läutern, deshalb muss ich mich in der Wüste irgendwo entfernen von allen Menschen, mich völlig isolieren, ein paar Jahre, damit ich mich vervollkommne. Als ein paar Leute so zum Propheten gekommen sind, der eine hat gesagt, ja, ich esse überhaupt kein Fleisch aus asketischen Gründen, der andere sagt, ich heirate nie Frauen, und der andere sagt, ich will überhaupt nie Kinder, damit ich immer nur mit Gott beschäftigt. Prophet hat das alles vehement kritisiert und sagt, das ist nicht so von Gott gewollt, sondern sich zu vervollkommnen in der Auseinandersetzung, in der Konfrontation mit dem Leben selbst und nicht in Isolation vom Leben. Jetzt könnte jemand fragen, aber warum macht Gott das so kompliziert, wenn seine Intention ist, dass er uns aufnimmt in seine ewige Glückseligkeit, in seine Gemeinschaft, in seine Gegenwart, wie Rasaili sagt. Wenn das, was Gott will, warum hat er uns nicht gleich in diesem Zustand der ewigen Glückseligkeit erschaffen? Wieso hat er uns auf die Erde geschickt und dann macht er uns Angebote und sagt, arbeitet daran, die Voraussetzung, in die ewige Glückseligkeit zu kommen, wie der Koran das metaphorisch sagt, in einem Vers, der sagt, nur diejenigen kommen in Gottes Gemeinschaft, in Gottes Gegenwart, in die ewige Glückseligkeit, wie immer man das jetzt übersetzt, das sind alle nur Metaphern, Bilder eigentlich, die Voraussetzung, um in diesen Zustand zu kommen, oder nur diejenigen kommen in diesen Zustand, die mit einem gesunden Herzen zu Gott kommen. Es geht nicht um das physische Herz, sondern das gesunde Herz steht hier metaphorisch für das, was wir heute vielleicht Gewissen bezeichnen. Das gesunde Herz, das heißt das geläuterte Herz, und darum geht es laut dem Koran. Aber jetzt könnte jemand fragen, aber warum hat uns Gott nicht gleich mit geläuterten Herzen erschaffen in diesem Zustand der ewigen Glückseligkeit? Warum macht er das so, dass er uns erstmal erschafft und uns verschiedene Möglichkeiten gibt und offen lässt und uns Angebote macht und appelliert an uns und schickt uns Propheten und Schriften und dies und jenes und wartet sehnsüchtig auf uns, dass wir sein Angebot annehmen. Warum hat er uns nicht direkt in diesem Zustand erschaffen? Ganz einfach, weil Gott nicht über unsere Köpfe hinweg entscheiden möchte. Wenn Gott uns in diesem Zustand so erschaffen hätte, hätte er die Entscheidung für uns getroffen. Dann hätten wir nicht in Freiheit zu Gott Ja gesagt, nicht in Freiheit Gottes Angebot angenommen, sondern er hat das für uns stellvertretend schon gemacht. Aber eben Gott will eine aufrichtige, wahrhaftige Antwort von uns auf sein Liebesangebot. Damit Sie sich nicht wundern, wenn Sie sehr viel jetzt von Liebe hören, sagen, Moment, ist der Referent jetzt Muslim oder Christ eigentlich? Folgendes, in der fünften Sure, wenn Sie jetzt in der fünften Sure aufschlagen, im Koran, Vers 54, da heißt es dort drinnen, ein Vers, der sehr schön das auf den Punkt bringt, da heißt es, wenn ihr euch von Gott abwendet, dann erschafft euch Menschen, die er liebt und die ihn lieben. Das heißt, wenn ihr euch von Gott abwendet, wenn ihr Nein zu seiner Liebe sagt, dann erschafft Gott Menschen, die er liebt und die sie ihn lieben, also wo Gott die Hoffnung nicht aufgibt. Er schafft immer und immer Menschen, er macht immer und immer Angebote. Menschen, die kommen, wo Gott selbst auch hofft, dass sie sein Angebot annehmen, seine Liebe annehmen. Jetzt könnte man fragen, ja, was heißt Gott zu lieben? Gott das Unbedingte und wir sind das Bedingte, Gott das Absolute, wir sind das Relative, wie kann das Bedingte das Unbedingte lieben überhaupt? Indem man Gott, ja Gott, ich liebe dich, ist das alles, was Gott will? Nein, wie ich Ihnen gesagt habe anfangs, Gott will seine Intention nach Liebe, nach Barmherzigkeit, eine erfahrbare Wirklichkeit hier und jetzt auf der Erde machen, und dafür braucht er unser Mittun, unsere Kooperation, braucht unter Anführungszeichen auch nur zu verstehen. So hat er die Welt konzipiert, dass er das braucht, sonst braucht Gott niemanden eigentlich. Aber auf Rücksicht auf die Freiheit des Menschen hat Gott die Welt so erschaffen, dass er will, wie gesagt, dass wir in Freiheit zu ihm Ja sagen und seine Liebe erwidern, im Sinne von Liebe zu erwidern, nicht indem wir verbal Gott sagen, ja Gott, ich liebe dich, sondern indem man die Liebe zu Gott bezeugt durch sein Handeln, durch seine Einstellungen, durch seine Entscheidungen. Das ist das, was dieser, haben Sie sicher gehört, ich wiederhole das immer wieder in Vorträgen, um darauf aufmerksam zu machen, weil das auch, es bringt auch schön auf den Punkt, was damit gemeint ist, diese Aussage des Propheten Mohammed, eine Stelle im Matthäus Evangelium sehr ähnlich ist, wo Mohammed erzählt von einem Mann, der vor Gott im Jenseits stehen wird, und Gott wird zu ihm sagen, ich war krank und du hast mich nicht besucht auf der Erde. Ich war hungrig, du hast mir nicht zum Essen gegeben, ich war durstig, du hast mir nicht zum Trinken gegeben. Mohammed erzählt, derjenige wird sich wundern, aber Gott, du bist der Allmächtige, wie kannst du jemals krank, hungrig oder durstig gewesen sein? Daraufhin wird Gott zu ihm sagen, sagt der Prophet Mohammed, am Tag so und so war XY von deinen Bekannten krank. Du hast ihn nicht besucht. Hättest du ihn besucht, hättest du mich dort begegnet. Beim Hungrigen, Durstigen dasselbe. Also Gott, wir wissen, dass Gott weder krank noch hungrig noch durstig war, aber identifiziert sich damit, sagt, ich war hungrig, ich war krank, ich war durstig. Dort habe ich erwartet, dass du meine Liebe erwiderst. Dort habe ich auf dich, gewartet. Dass du, dort habe ich dich gebraucht, dass du meine Intention Wirklichkeit machst. Aber ich habe dich vermisst. Ich habe dich dort nicht gefunden, wo ich dich erwartet habe. Das ist, was gemeint ist mit der Erwiderung der Liebe Gottes, wie Prophet Mohammed oder wie diese Stelle im Matthäus-Evangelium das darlegt, gemeint ist. Nicht eine, keine verbale Liebeserklärung an Gott, sondern ein Bezeugnis durch das Handeln, durch die Einstellungen, durch die Entscheidungen, die ein Mensch trifft, durch seinen Lebensentwurf letztendlich, alles, was man tut. Und das ist das genau, was Muslime meinen, wenn sie sagen, wir verzichten in unserem Alltagsleben auch nicht auf Gott, ist nicht damit gemeint, dass, also ist nicht zu verwechseln mit einem Anspruch eines politischen Islams, der Macht nur im Namen des Islams anstrebt, sondern es geht darum, dass man immer Zeugnis ablegen möchte in jeder Handlung. Ich bin nicht nur Muslim, wenn ich bete oder wenn ich in der Moschee bin oder im Ramadan, wenn ich faste, sondern ich bin auch Muslim, wenn ich hier zu Ihnen spreche. Ich bin Muslim, wenn ich spazieren gehe, ich bin Muslim, wenn ich schlafe, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich schreibe. Egal, was ich mache, mache ich das immer im Angesicht Gottes mit dieser Überlegung, ich möchte möglichst viel von Gottes Intention nach Liebe, nach Barmherzigkeit für meine Mitmenschen, für mich selbst an erster Stelle natürlich, aber auch für meine Mitmenschen, für meine Nachmenschen eine erfahrbare Wirklichkeit machen. Und wie gesagt, damit das, ich wiederhole vielleicht zu viel, aber damit Sie meine These auch verstehen oder worauf ich hinaus will, damit ich in der Lage bin, das zu machen, selbstlos in der Lage bin, muss ich erst einmal in der Lage sein, von mir aus selbstlos zu geben, muss an mir selbst hart arbeiten. Das ist das, was der Begriff Dschihad letztendlich sagen will, als der Prophet Mohammed ihn verwendet hat, wo er seinen Gefährten gesagt hat, ausgerechnet, als sie gerade von dem Krieg zurückgekommen sind, hat er gesagt, jetzt sind wir zurückgekommen, jetzt fängt der eigentliche Dschihad an. Und die haben sich gewundert, hey, wir kommen gerade vom Krieg und du sagst, jetzt fängt der Dschihad an. Sagt er, ja, weil jetzt fängt die innere Auseinandersetzung, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Inneren, das ist der Dschihad. Das ist der schwierige Prozess, sich dem Spiegel, die ganze Zeit sich dem Spiegel zu halten und immer wieder sich selbst kritisch zu reflektieren, seine Handlungen, seine Aussagen, seine Einstellungen und so weiter, dass man immer sich selbst nie aus den Augen verliert, sondern immer in Konfrontation mit sich selbst ist. Das ist dieser lebenslange Prozess. Das ist der Weg zu Gott. Aber nicht nur. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt zwei Verse im Koran mit zwei verschiedenen Begründungen, warum Gott Propheten und Schriften uns Menschen entsandt hat. Der eine Vers, habe ich Ihnen gesagt, in Sure 62, Vers 2, da geht es um diesen Begriff, das Gewachsen, das Wachsen, innere Läuterung. Aber es gibt einen zweiten Aspekt. Und zwar, da geht es hier in der Sure 57, Vers 25, da ist die Rede von Gerechtigkeit. Gott hat Propheten entsandt und Schriften, damit Gerechtigkeit, also es wird metaphorisch in dem Vers ausgedrückt, dass Gott Propheten mit einer Waage entsandt hat, damit Gerechtigkeit herrscht. Waage als Symbol für Gerechtigkeit hier im Koran. Das ist der zweite Aspekt. Warum sagt der Koran hier, warum ist die Rede von Gerechtigkeit? Denn der Weg zu Gott ist nicht nur ein individuelles Anliegen, ein individueller Weg. Das an erster Stelle, auf jeden Fall. Der Mensch muss an sich selbst arbeiten. Aber das ist nur ein Aspekt der Weg zu Gott. Das ist nur ein Aspekt der Scharia. Der zweite Aspekt, der das ergänzt, ist die kollektive Bereitschaft, diesen Weg zu Gott zu ebnen, diesen Weg zu Gott zu erleichtern. Anders gesagt, wie der Koran also mit den Mekkanern diskutiert und sagt, schaut mal, euch geht es heute wirtschaftlich besser als zuvor. ich erwarte jetzt von euch, dass ihr aufrichtig euren Lebensentwurf auf mich hinaus ausrichtet. Jetzt erwarte ich das, wo die Rahmenbedingungen vorhanden sind. Das heißt, man kann an sich arbeiten, aber das wird sehr erschwert, wenn ich von idealen Werten spreche und appelliere an einen Menschen, diese Ideale zu übernehmen, wenn der nicht einmal zum Essen oder zum Trinken hat. Wenn einer in einer Gesellschaft lebt, die ihn diskriminiert, die ihn unterdrückt, das erschwert für die Person auch den Weg und es erleichtert ihm den Weg nach innen zu gehen, wenn seine Bedürfnisse hier vor allem nach Sicherheit, nach Anerkennung als Mensch, aber auch seine sozialen Bedürfnisse erfüllt sind. Und das betont auch der Koran, dass auch dieser kollektive Auftrag, wo die Gesellschaft auch hier, der kollektive Auftrag ist auch, das war doch nicht das Handy, ich bin unschuldig. Der kollektive Auftrag, so ist es Ihr Gerät, glaube ich. Nein, der ORF, entschuldigung. Der kollektive Auftrag auch der zweite Aspekt der Scharia. Allerdings, und da kommt auch ein Missverständnis, ein sehr sensibler Punkt auch. Denn, wie anfangs gesagt, es wird mehrfach, oder Scharia wird mehrfach assoziiert mit einem juristischen System, wo gesagt wird oder vorgestellt wird oder die Vorstellung vorhanden ist, es geht hier um Paragraphen, es geht hier um klare Aussagen, wie die Gesellschaft funktioniert. Es geht um ein juristisches Schema, das möglichst alle Bereiche der Gesellschaft regelt. Warum das ein Missverständnis ist, das leuchtet gleich ein, wenn ich Ihnen sage, wenn Sie den Koran lesen, von vorne bis hinten, 6236 koranische Verse, davon sind gerade 82 koranische Verse, die juristische Aussagen machen bezüglich der Gesellschaftsordnung, nicht jetzt religiöse Rituale, Beten oder fast, nur Gesellschaftsordnung, 82 Verse, drei Körperstrafen, Erbschaftsrecht, ist einige Aussagen dazu, Zeugenschaft und so weiter, also ein paar Aussagen werden auch wiederholt da und dort und deshalb kommt man auf 82 Verse. Von 6236 Versen kann man nicht davon reden, dass der Koran ein Gesetzesbuch ist, dass es hier um ein juristisches Werk geht, sondern es sind Aussagen, die Gesellschaft zwar betreffen, aber die Frage stellt sich trotzdem, wie gehen wir mit diesen Aussagen? Warum werden diese Aussagen überhaupt getätigt? Warum gibt es die überhaupt im Koran? Es gibt verschiedene Formen, wie man damit umgeht. Es gibt Gelehrte, die sagen, nach dem ersten Modell, wenn Sie sich erinnern, Gott offenbart Instruktionen, es geht darum, sich an diese Instruktionen zu halten, sonst legt man sich mit Gott an. Weil Gott um sich selbst geht, geht um Aspekt des Gehorsams nur, dass man gehorcht. Und die sagen, wir müssen gehorchen. Es sind so die Aussagen, ob Körperstrafen, was immer, Menschenrechte hinher, ist uns egal, Gott sagt das, Punkt. Wenn Gott spricht, dann schweigen alle. Das ist die eine Lesart, die gibt es auch. Es gibt aber die andere Lesart, die sagt, natürlich spricht hier Gott, Gott hat ein Anliegen, aber was ist sein Anliegen? Ist sein Anliegen, das Einhalten von diesen juristischen Aussagen, die die Gesellschaft betreffen, ist das das Anliegen oder ist ein Anliegen, dass durch diese juristischen Maßnahmen in der Gesellschaft andere Ziele, also Prinzipien wie Gerechtigkeit eingehalten werden. Und wenn das das Anliegen ist, das Prinzip Gerechtigkeit, oder Gleichheit, zum Beispiel in der Gesellschaft, Abschaffen von Sklaverei, zum Beispiel damals Prophetzeit, wo viele Verse das ansprechen. Wenn das Anliegen ist, dann sind die juristischen Maßnahmen nur Kind ihrer Zeit. Dann sind das Maßnahmen für den Kontext, in dem sie als juristische Maßnahmen gegolten haben. Aber juristische Maßnahmen wandeln, weil die Gesellschaft wandelt. Die Frage nach dem Wie, also die Maßnahmen selbst, die wandeln. Und deshalb wenn die gesellschaftlichen Maßnahmen wandeln, bleiben aber die Prinzipien dieselben, ist der Auftrag an uns heute, nicht zu fragen, wie wir die juristischen Maßnahmen übertragen, sondern wie wir die Prinzipien dahinter übertragen. Wie die Prinzipien, die erreicht werden sollten durch diese juristischen Maßnahmen, das ist das, was uns angeht, das ist das, was wir in heute und hier übertragen wollen, Prinzip Gerechtigkeit. Und deshalb, der Koran gibt keine Rezepte, weder wie der Mensch sich selbst läutert, noch wie die Gesellschaft für eine gerechte Gesellschaftsordnung sorgt. Die gibt keine Rezepte, er gibt keine endgültigen Antworten für alle Zeiten, sondern er sagt, jedes Individuum, jeder Mensch von uns hat andere Stärken und andere Schwächen. Jeder muss seine eigenen Stärken und einige eigenen Schwächen entdecken, daran arbeiten und so weiter. Der Koran kann nicht stellvertretend für jeden von uns sagen, XY im Jahre so wird folgendes an Stärken, Schwächen haben, sein Rezept ist dies und der andere jenes. Der Koran will uns nicht bevormunden, sondern macht uns nur aufmerksam auf den Prozess, den wir durchmachen müssen, um uns zu läutern, oder den Prozess, der die Gesellschaft leisten soll, ohne hier Rezepte zu geben, wie eine gerechte Gesellschaftsordnung aussieht oder was eine Gesellschaft leisten muss, um für eine gerechte Gesellschaftsordnung zu garantieren, sondern sagt, ist es ein Auftrag an die Gesellschaft, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wie dies geschieht, ist nicht mehr Frage der Religionen, denn die Maßnahmen wandeln im Wandel der Zeit, im Wandel der gesellschaftlichen Entwicklung. Und das müssen wir Menschen untereinander durch Bezugnahme von Expertise von unterschiedlichen Disziplinen, die zuständig sind, Erfahrungen von unterschiedlichen Menschen, Kulturen und so weiter, müssen berücksichtigt werden und wir müssen untereinander das aushandeln. Die Frage nach dem Wie. Wie erreichen wir eine gerechte Gesellschaftsordnung? Durch eine direkte Demokratie, indirekte Demokratie, was immer an Möglichkeiten gibt, das ist nicht mehr eine Frage, die die Religionen beantworten. Und deshalb geht es weder in der Frage auf dem Weg zu Gott, der Scharia, wenn es um uns als Individuen geht, das Läutern des Inneren, geht es hier nicht um Rezepte, an die wir uns halten müssen. Genauso wenig geht es, wenn es um die Herstellung von einer gerechten Gesellschaftsordnung, um Rezepte, an die wir uns halten, sondern es geht darum, dass wir diesen Prozess bewusst durchmachen. Sei es als Individuen, die immer wieder sich mit sich selbst abrechnen sollten, sich selbst kritisch reflektieren, oder als Gesellschaften, die genauso auch immer als Kollektiv sich selbst immer kritisch hinterfragen, immer wieder sich selbst kritisch reflektiert, ob wir wirklich für eine gerechte Gesellschaftsordnung garantieren oder gibt es etwas zu verbessern, zu wachsen als Individuum, zu wachsen als Gesellschaft. Und das ist Scharia, das ist der Weg, der uns in Gottes Gemeinschaft, in Gottes Glückseligkeit, in Gottes Gegenwart bringt. Diese zwei Seiten oder zwei eben Seiten dieser Scharia-Medaille, die sich gegenseitig ergänzen. Das ist mein Verständnis, so wie ich den Koran auch verstanden habe, was der Koran uns sagen will, wie man zu Gott findet, wie der Weg zu Gott ist. Es gibt Gelehrten, vor allem ab dem 14. Jahrhundert, ein bekannter Gelehrter, der damals abgelehnt wurde, aber später und viel später, erst im 20. Jahrhundert, auf Anerkennung gestoßen hat, namens Asch-Schatibi, 1388 verstorben, der zum ersten Mal ausführlich in einem vierbändigen Werk ausgearbeitet hat, ein Buch mit dem Untertitel Die Ziele oder Maximen der islamischen Lehre, wo sein Anliegen war, weg von diesen partikularen juristischen Maßnahmen hin zu, was wollen diese partikularen juristischen Maßnahmen, die beschrieben werden im Koran oder in der prophetischen Tradition, in der Sunna, was wollen die erreichen an Maximen? Und diese Maximen auszuarbeiten, das hat er versucht zu machen, natürlich auch in dem Kontext, in dem er gewirkt hat, um zu sagen, was uns angeht, Was die islamische Lehre angeht, sind diese Maximen, diese Ziele und nicht die juristischen Maßnahmen. Das wurde im 20. Jahrhundert durch Gelehrten, vor allem Rashid Rida und Muhammad Abdu, die selber als Modernisten gelten, im 19. und 20. Jahrhundert versucht haben, an diesen Gelehrten zu erinnern, auch sein Werk mehrfach zitiert und rezipiert haben. Und dann hat das Schule gemacht, vor allem in Nordafrika, heute in Marokko, vor allem auch in Tunesien, wird sehr stark mit diesen Konzepten gearbeitet, die noch natürlich noch etwas am Anfang sind, aber es wird stark mit diesen Konzepten gearbeitet, jenseits von einem Verständnis von juristischen Maßnahmen hin, wenn es um Gesellschaftsordnung geht, hin zu der Frage, welche Maximen wollen hier erreicht werden durch die islamische Lehre. Und darum geht es. Es geht um die Maximen, nicht um die partikularen Maßnahmen. Ich sehe schon, wir haben nur mehr 25 Minuten. Ich würde jetzt abbrechen mit diesen Gedanken. So, ich hoffe, es ist verständlich rübergekommen, ist, wie ich Scharia verstehe, jenseits von einem sehr juristischen Verständnis im Sinne von Einhalten von juristischen Maßnahmen, um Gott zu gefallen, sondern eben in diesem doppelten Sinne Arbeit an sich selbst, die Reise nach innen als Individuum, die Reise nach innen, der Weg nach innen als Gesellschaft, wo sich beide immer reflektieren. Religiöse Menschen wären dann auch Menschen, die sich natürlich auch öffentlich einbringen, aber nicht mit endgültigen Rezepten, die sagen, das will Gott so und deshalb machen wir das so. Gott will Demokratie oder nicht Demokratie oder dass Frauen Auto fahren oder nicht, sondern Gott will, dass die Gesellschaft möglichst eine gerechte Gesellschaft ist, dass die Gesellschaft konstruktiv funktioniert und der Rest müssen alle Akteure in der Gesellschaft gemeinsam aushandeln, ausarbeiten, nicht die Theologen, die vorschreiben, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat, sondern die Experten, jeder in seinem Ort, so funktioniert dann die Gesellschaft und so verstehe ich auch Appell des Islams an uns. Wie gesagt, ich breche jetzt hier ab, damit wir in die Diskussion kommen und freue mich auch auf Ihre Beiträge und auf Ihre Fragestellungen. Danke aber fürs Erste für Ihr Zuhören. Applaus